Was machst du hier?
Ich bereite mich auf den Podcast vor, was sonst?
Mit wem willst du einen Podcast machen?
Ich dachte mir, ich schau mal bei den Jungs vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Idiot, mit Jorgensen und Kurga natürlich. Was hast du denn gedacht?
Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgensen und Kurga.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim Gothic und Piranha Bytes Podcast. Heute wieder mit dabei der ehrenwerte Jurga.
Hallo, ich bin Jurga.
Und wir haben heute noch einen Gast, wie ihr vielleicht im Intro-Dialog schon gehört habt, und zwar den guten Matze vom Kanal Detailliebe. Hallo, Matze.
Servus. Schön hier zu sein, ich freue mich.
Moin.
Ja, freut uns auch. Kommen wir direkt zur Sache. Du hast in der letzten Zeit, über die letzten Wochen hinweg, ein Gothic-Tagebuch gemacht. Und das Interessante daran ist, du bist gar nicht so ein Gothic-Experte wie manche andere hier, die unsere Kanäle verfolgen. Und deshalb ist es sehr interessant, heute mal mit dir zu sprechen über Gothic und deine Eindrücke, die du als Neuling gewonnen hast.
Ja, das glaube ich. Ich würde sogar sagen, dass ich das Gegenteil bin von dem Experte. Also als ich in Gothic reingegangen bin, hatte ich überhaupt keine Ahnung vom Spiel und habe mir das dann nach und nach erschlossen. Ich wollte mich dann auch währenddessen nicht spoilern. Und jetzt im Nachgang fange ich gerade so ein bisschen an, mich ein bisschen tiefer auch mit anderen Dingen zu befassen, als nur mit dem Spiel an sich.
Weil die Aussage hat mich jetzt kurz getriggert. Was wäre das denn zum Beispiel?
Was meinst du?
Also du hast ja gerade gesagt, dich mit anderen Dingen zu befassen. Was denn da genau?
Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt halt auch mal auf andere Seiten, lese ein paar Hintergrundberichte, vielleicht auch mal Interviews mit den Entwicklern und so weiter und so fort. Alles, was sich so rein vom Gameplay wegbewegt.
Okay. Das ist aber schon mal cool, weil Background so wissen ist ja auch nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall.
Was mich nur interessiert ist, wie kamst du überhaupt dazu? Du hast ja ein Video zu Elex gemacht und danach zu Gothic, ne? Und du bist auf die Piranha-Beispiele gekommen. Wie kam es dazu überhaupt?
Oh, das ist eine längere Geschichte. Also ursprünglich hat mein Kanal ja eigentlich mit Indie-Spielen angefangen. Und dann bin ich irgendwie, also ich habe immer so Double-A-Spiele mit reingezählt, dann bin ich irgendwie bei Elex gelandet. Ich fand es schon interessant, das Spiel. Ich fand es jetzt nicht überragend, aber irgendwie interessant. Und als Videospiel-interessierter Mensch hat man ja in Deutschland durchaus schon viel von Gothic irgendwie gehört. Also so zumindest ist es immer mal in meinem Umfeld aufgeploppt oder wenn ich auf Gaming-Seiten unterwegs war oder wo auch immer. Und dann habe ich so gedacht, ah ja, komm, jetzt gehst du das mal an. Ich war eh gerade so ein bisschen gelangweilt von den AAA-Spielen und von allem, was aktuell so rumfleucht. Und da kam das mir irgendwie gelegen, nach Elex da einfach anzusetzen und weiterzumachen. Auch weil viele coole Kommentare halt beim Elex-Video da waren, die mich auch so ein bisschen motiviert haben. Und dann habe ich das als Anlass genommen, loszulegen.
Find ich cool, dass du dich nicht hast abschrecken lassen vom Alter und auch von der Grafik vielleicht. Manche Leute sind ja so, oh nee, Grafik. Und dann, wenn Grafik und Alter sie nicht schockt, dann schockt sie spätestens dann die Steuerung.
Ja, aber ich bin ja auch eigentlich aus der Generation. Ich glaube, das hilft dann schon. Ich glaube, so ein 20-Jähriger tut sich da doch schwerer als ich. Aber ich hatte auch meine längste Zeit oder meine schönste Zeit mit dem Nintendo 64 von dem her.
Aber das ist interessant, weil mein bester Kumpel zum Beispiel, der ist 27 und ich habe schon öfters versucht, den mal so auf Gothic irgendwie zu bringen. Und er hat gesagt, naja, also ich würde höchstens mal Gothic 3 anfangen, weil das sieht jetzt ein bisschen moderner aus und ist wohl nicht so hakelig, so wie du das immer beschreibst und so. Aber den konnte ich bisher noch nicht überzeugen. Aber was er sich auf jeden Fall zu Gemüte geführt hat, war zumindest die Risen-Reihe. Das war zumindest schon mal ein Anfang. Aber deshalb, also das mit dem Alter, ja, auf jeden Fall, das kann auf jeden Fall ein Grund sein, vor allem wenn man früher halt ähnliche Spiele gespielt hat. Da wäre jetzt so meine Frage, was hast du denn früher so für Games gespielt? So vor 10, 15 Jahren?
Vor 10, 15 Jahren? Also ich habe da eine extrem große Lücke klaffen. Eigentlich so von Anfang 2000er bis 2010 oder so. Ich hatte so eine ganz lange Sportspielphase. Ich habe ganz viel Mario Kart gespielt, ganz viel FIFA, also so lauter Spiele, die ich heute überhaupt nicht mehr anfasse, aber das hat mir dann online unglaublich viel Zeit geraubt und ich hatte vielleicht auch damals zu viel Zeit in meinem Leben, ja. Und dann so über die Jahre habe ich langsam angefangen, mich so an die Singleplayer-Sachen ranzuwagen und inzwischen stehe ich schon mehr auf eine gute Geschichte und eine gute Präsentation. Aber so meine Anfänge waren dann tatsächlich in dem Bereich so die Klassiker, ne? GTA, die Ubisoft-Sachen und das konnte ich dann halt auch alles irgendwann nicht mehr sehen. Gerade die Ubisoft-Sachen ähneln sich ja schon immer sehr. Und ja. So bin ich dann so Schritt für Schritt Richtung Gothic gewandert, würde ich sagen.
Interessante Entwicklung, wirklich, sehr interessant. Also ich hatte ja damals mit Stronghold 1 angefangen, was ja auch was eigentlich was ganz anderes ist als Gothic, weil es halt Strategie, Echtzeit aufbauen so ist. Also eher mehr, man hätte erwarten können, dass ich mich eher so Richtung Siedler entwickle oder halt Richtung Strategie-Games von damals. Aber das war bei mir halt wirklich gar nicht der Fall. So, Stronghold ist zwar immer noch so eine Liebe von mir, aber es war dann schon relativ früh, dass ich mit Gothic dann begonnen habe. Und es war auch, soweit ich weiß, mein erstes richtiges Rollenspiel. Ich glaube, ich hatte zuvor noch keine Berührung mit einem anderen Spiel gehabt. Also das war... Und das ist ja bei dir jetzt irgendwie schon so ziemlich umgedreht, weil heute spiele ich zum Beispiel ganz gerne mal ein bisschen FIFA, so wenn ich mal Zeit habe, oder Rocket League oder sowas. Also irgendwas, was auch was ganz anderes ist irgendwie als ein Rollenspiel. Und das scheint ja bei dir eine umgedrehte Entwicklung gewesen zu sein. Das finde ich auch sehr interessant.
Ja, absolut. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Zeit, ne? Wenn man älter wird, hat man oft auch nicht mehr so die Zeit für diese krassen Online-Runden. Und bei mir war das dann so, ich bin dann immer nachts irgendwann ins Bett und war verwundert, wie spät es ist und so weiter. Da hatte ich irgendwann halt nicht mehr so Bock drauf.
Ja, gut.
Ja, verständlich. Du hast gerade gesagt, du suchst nach einer guten Story und einer schönen Handlung. Hast du das denn bei Gothic gefunden?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, dass die Story schon okay, also sie hat schon funktioniert, ne? Also man ist schon in so einem Film, dass man immer wissen will, wie es weitergeht, aber sie ist bestimmt nicht der stärkste Teil des Spiels. So würde ich es mal kurz runterbrechen.
Unterschreiben wir genau so.
Also soll ich es noch ein bisschen ausführen?
Gerne. Also du kannst uns gerne heute deine sämtlichen Eindrücke preisgeben, weil bei uns ist es so, dass wir selber sagen, der Fokus von Gothic ist bei uns ja auch eher auf dem Gameplay, auf der Immersion, auf der Welt, das Erkunden. Mhm. Und gerade das erste Kapitel in Gothic 1 ist das Beste für meiner Ansicht nach. Weil du kommst da rein, du lernst die Welt kennen, du lernst die verschiedenen Lager kennen, sammelst ganz viele Eindrücke und nachher flacht das ein bisschen ab und dann hast du nur noch mehr ein geradliniges Gameplay, eine geradlinige Story. Und genau. Deswegen genieße ich immer den Anfang am meisten. Und wie war das bei dir?
Ja, gerade als Neuling finde ich den Anfang schon sehr interessant. Ne? Also man wird halt reingeschmissen, dann kriegt man die Hilfe von Diego und ich bin dann so mit breiter Brust selbstbewusst losmarschiert und habe halt an die ganzen Sachen gedacht, die ich aus neueren Spielen so kenne. Also das klassische, ich bin schon wer, ne? Bin halt losmarschiert und dachte, jetzt kann ich es allen zeigen. Und dann war halt mein erster Dialog oder so der erste, der mir im Gedächtnis geblieben ist mit der Torwache. Und ihr kennt es ja sicherlich, wenn man dann den Spruch macht, man ist gekommen, um das ganze Lager aufzuräumen oder sowas in die Richtung, dann kriegt man halt erstmal drauf und bekommt seinen einzigen Erzbrocken, den man hat, gleich geklaut oder so. Und das heißt, das Spiel hat es ganz schnell geschafft, mir so ein anderes Mindset zu geben. Also ich bin halt da rein mit den üblichen Gedanken, dass ich schon wer bin, und nach 10 Minuten dachte ich schon, ich traue dem Spiel alles zu. Und das fand ich sehr interessant.
Das finde ich super, weil ich hatte mal auf Steam eine Bewertung gelesen von Gothic 1 und da wurde auch auf diesen Dialog angesprochen. Da hat einfach nur jemand geschrieben, ich habe auf Small dafür bekommen, dass ich einen Witz gemacht habe, 10 von 10. Und da hat die Top-Bewertung gegeben. Und dieser Kommentar war halt auch irgendwie mit 4.000, 5.000 Daumen hoch oder so gewotet. Also das war einfach, das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Das finde ich halt super. Da hätte ich jetzt nochmal eine Nachfrage, weil das war jetzt ein Beispiel aus dem alten Lager. Wie hast du dich denn, oder gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, yo, hier fühle ich mich wohl, obwohl ich noch nicht mehr die restlichen Lager angeguckt habe oder alle Lager angeguckt habe? Gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, eigentlich hätte ich ja schon Bock hier zu bleiben, aber eigentlich will ich auch mir noch die anderen Lager angucken?
Nee, weil mein Lieblingslager war tatsächlich das letzte, in das ich reingelaufen bin. Und zwar war das neue Lager. Aber ich fand die Wuseligkeit...
Das hört der Koga gar nicht gerne.
Das höre ich gar nicht gerne.
Und du?
Also ich mag die Bruderschaft am meisten, aber ich bin für alle Lager offen. Ich habe ja alle auch schon zigmal gespielt. Also von daher, alle haben ihre Vorzüge, aber alle haben auch ihre Nachteile, sag ich mal. Und von daher bin ich da ganz offen. Aber wenn's, also am liebsten, glaube ich, spiele ich einfach für die Bruderschaft.
Aber ja, warum? Die sind halt durch, ne? Also das sind halt die Verrückten.
warum hat dir denn das neue Lager so gut gefallen, im Gegensatz zu den anderen?
Also Ich würde schon auch sagen, dass mir die anderen Lager gefallen haben, aber ich konnte mich mit denen weniger identifizieren. Aber zum Beispiel das alte Lager, wenn man reinkommt, finde ich schon faszinierend. Und da habe ich auch weniger erwartet von einem 20 Jahre alten Spiel. Also es wirkt schon sehr wuselig, es atmet irgendwie, ne? Es ist sehr lebendig.
Ja.
Und ich weiß nicht, da spielt jemand Gitarre, da wird halt gekifft und man kann mit allen labern, die Dialoge sind gut. Also der erste Eindruck auch von dem Lager war super. Aber die waren mir vielleicht ein bisschen zu autoritär, vielleicht ein bisschen zu grob. Und wenn die dann so über das neue Lager gesprochen haben, dachte ich immer, ah, die klingen irgendwie cool, ja. Obwohl die nur geschimpft haben. Dachte ich so, ah, das klingt eigentlich total nett. Und aber ich habe das neue Lager dann natürlich nicht sofort gefunden und bin dann auch erst beim Sumpf gelandet und dann irgendwann beim neuen Lager. Und ich muss sagen, das hat mir auch optisch am besten gefallen. Also ich bin, glaube ich, auch nachts angekommen. Und das ist ja so krass in die Länge gebaut, ne? Man kommt unten rein und man denkt so, oh ja, okay, ein Reisfeld, super geil. Und dann hat es immer noch so mehr in der Hinterhand. Wenn man dann so oben den Gang lang läuft und dann bei dem Wohnbereich ankommt, also für mich war es ein ziemlich cooler Moment, weil da ist irgendwie das Licht gerade ziemlich gut reingefallen. Das sah sehr beeindruckend aus. Und da habe ich mich dann auch bestätigt gefühlt gleich für die Sympathien, die ich für das Lager hatte. Und auch die Menschen mochte ich dann auch tatsächlich.
Ja, da kriegt man auch viel, auch zum Beispiel, was war mit Lefty? Hat er dich nicht abgeschreckt am Anfang?
Ja, doch. Ja, also es ist halt eigentlich der größte Arsch im Spiel, ne, finde ich. Sogar vor Gomez.
Oha, weil, krass.
Ja, ich finde, der triggert irgendwas. Aber ich finde es genial gemacht, mit dieser kleinen Aufgabe des Wasserbrings schaffen die Entwickler es da einen ziemlichen Hass aufzubauen. Und ich habe ja auch die Rache dann auf meinem Kanal ziemlich groß inszeniert mit so epischer Musik und so weiter. Und genauso hat es sich auch angefühlt. Klar, war ein Arschloch, aber war ein guter Charakter.
Ja, und vor allem gerade alleine nur, wenn man nur das Reisfeld nimmt, da lernst du schon so viele Leute kennen, die alle ihre Eindrücke schildern. Da ist ja auch einer erzählt, der genauso angefangen hat wie man selbst. Auch mit dem Wasser rumtragen. Und dann hat Lefty ihn ja immer schikaniert und jeden Tag wieder dahin geschleppt. Ja, dann hast genau, du aber auch so einen starken Kerl wie Horatio, der einfach nur seine Ruhe haben will, aber eigentlich Lefty auf die Fresse hauen könnte, wenn er wollte. Ne?
Und, übrigens einer meiner Lieblingscharaktere, der Horatio, finde ich super.
Ja, auch einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich. Weil ich finde es so interessant, er wirkt so menschlich einfach, so authentisch, weil er sagt, er hat einmal getötet und bereut das total, ne? Und er weiß genau, warum er da ist und versteht, was er getan hat und ist nicht einfach nur irgendjemand, dem alles egal ist, sondern er will einfach nur seinen Frieden finden, obwohl er jetzt ja auch vielleicht seine Stärke oder seine Talente da ausnutzen könnte, aber macht er gar nicht, ne?
Also irgendwie genau, ja. Sehr sympathisch.
Total, ja. Wie war das? Hast du, als du ins alte Lager gegangen bist, hast du da bei Torus die Quest angenommen? Da gibt es ja eine Quest, das würde ich dich jetzt gerne mal fragen.
Welche Quest war das? Ich glaube nicht.
Weil Torus gibt ja, du kannst bei Torus ihn dazu überreden, dass er dir eine Aufgabe gibt. Und dann, vielleicht ist es jetzt ein Spoiler für dich, aber dann, du hast ja vielleicht den Banditen Mordrak gesehen. Der ist ja auch im alten Lager. Und dann gibt dir Torus die Quest, dass du ihn loswerden sollst. Und Mordrak gibt dir dann das Angebot, dass er mit dir zum neuen Lager geht. Und das ist, glaube ich, das findet man gar nicht so leicht, wenn man das erste Mal Gothic spielt, weil du musst wirklich Torus darüber richtig überreden. Du musst sagen, ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. Und das macht vielleicht ein neuer Spieler gar nicht. Ne?
Okay.
Und du kannst Mordrak natürlich aus dem Lager prügeln, wenn du schaffst, aber du kannst mit ihm auch zum neuen Lager gehen. Und dadurch hast du dann auch schon direkt das Einfache am neuen Lager, weil er dich zum Anführer der Banditen schickt. Und du hattest ja, glaube ich, das Problem, du wolltest dich dem neuen Lager anschließen, aber hast es nicht hinbekommen, richtig?
Ja, stimmt, genau, ja. Ich glaube, ich habe die Quest vom Torus gar nicht getriggert, weil das kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe ihn schon voll gelabert. Der wollte dann irgendwie 1000 Erz und so weiter. Also an die Sachen erinnere ich mich schon. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass der mir irgendwas aufgetragen hat, von wegen, ich soll den Mordtrag umhauen. Aber der hätte mich dann relativ flott zum neuen Lager gebracht. Das wäre für mich natürlich genial gewesen, ne? Aber ich habe es tatsächlich verpeilt.
Ja, vor allen Dingen, ich habe mich dann gewundert, weil du meintest ja, du konntest dich einfach dem Neulager nicht anschließen. Und dann haben ja auch viele Leute, habe ich gesehen, haben geschrieben, ja, warum hast du denn keinen der normalen Banditen gefragt? Und das wusstest du, glaube ich, auch nicht, dass du normale NPCs nach solchen Tipps fragen kannst, ne? Wie schließe ich mich euch an und so, ne?
Ja, tatsächlich, ja. Ich hatte dann im alten Lager für mich gelernt, dass die ohne Namen über dem Kopf nicht mehr so viel zu sagen haben. Weil die haben dann irgendwann, ich habe so einen extremen Gesprächsmarathon da gestartet und die haben mir dann irgendwann alle das Gleiche erzählt. Und im neuen Lager habe ich schon noch Banditen angesprochen, aber kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, da irgendwas mit Mordrak gelesen zu haben. Aber es kann schon sein, ist jetzt auch fast ein halbes Jahr her, ne? Darf man auch nicht vergessen, die Reihe ging sehr lang.
Ja,
von klar. Von dem her kann es schon sein.
Ich meine, man kann die Banditen fragen und du kannst dann zu Laris gehen und er gibt dir da ein paar Aufgaben. Es gibt nämlich verschiedene Wege, wie man sich den Lager natürlich anschließen kann, ne?
Und, ja, klar. Die sind halt auch alle miteinander verwoben irgendwie. Also zum Beispiel halt auch, wenn du mit Laris halt quatschst, ne, kannst du dem halt auch zum Beispiel die Liste aus der alten Mine bringen und so. Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler für dich.
Alles gut, ihr könnt mich ruhig
spoilern. Genau. Und du kannst dich halt aber auch entscheiden, die Liste halt nicht zu Laris zu bringen und dich beim alten Lager dann halt beliebt machen. Du kannst aber auch beides miteinander irgendwie verbinden und ohne dass das großartig Konsequenzen für dich hat oder auch haben könnte. Und das ist halt, das ist halt sehr cool gemacht, ne?
Auf jeden Fall, ich glaube auch, ich bin Laris im ganzen Spiel nicht begegnet, weil ich konnte nicht zu seiner Hütte durch. Das kann passieren, oder? Oder habe ich da irgendwas noch übersehen? Aber ich wollte manchmal da hinten zu dieser Hütte und dann waren halt immer diese Türsteher da und haben gesagt, nee, für dich nicht.
Du brauchst einen guten Grund. Und ein Grund wäre halt, wenn du mit Mordrak ins Lager gekommen bist, dann gibt dir Mordrak einen Ring, den kannst du Laris geben. Dann hast du da schon mal, sag ich mal, einen Stein im Brett. Und die andere Möglichkeit, Kurier gerade aufgezählt, mit der Liste, die kannst du halt, Diego gibt dir ja den Auftrag, du sollst die Liste holen. Und mit der Liste kannst du dann zu Laris gehen und dann schreibt er da ein paar Sachen drauf und dann kannst du sie Diego abgeben wieder und dann überfallen sie den Konvoi mit den bestellten Sachen, ne? Und daran wirst du dann auch beteiligt und es gibt sogar noch eine dritte Möglichkeit, es gibt so einen Zauber-Charm und damit kannst du halt Leute freundlich stimmen und dann kannst du die Wache, die vor Laris Hütte steht, freundlich stimmen und da kannst du auch reingehen und dann gibt's auch nochmal extra Erfahrungen. Da gibt's einen ganz versteckten Dialog. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Also Gothic ist, was das angeht, so vielfältig, wie man einfach so bestimmte Quests überhaupt angehen kann. Und das fasziniert mich bis heute, weil viele Sachen habe ich erst in den letzten Jahren entdeckt, obwohl ich Gothic, oder auch in den letzten Monaten, obwohl ich Gothic schon so lange kenne. Ne?
Ja, absolut. Also den Eindruck hatte ich auch. Und ich fand's auch immer interessant, wenn Leute in den Kommentaren geschrieben haben, oh, ich habe das Spiel jetzt, keine Ahnung, 10-mal gespielt, aber das habe ich so noch nie gesehen. Auch Bugs, ne, teilweise. <Ja. lacht> Aber die hatten ja auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung, weil die sind ja oft auch echt lustig gewesen.
Ja, also das Spiel lebt von den Bugs auch und von der Situationskomik. Also ich weiß ich nicht, gerade zum Beispiel, du hattest die Folge, wo du mit Gorn die Klosterruine da plündern wolltest und da hattest du ja nur Probleme. Also
ja, und das in war der ganzen völlig Folge. Absurd, ja.
Und das war sehr witzig anzusehen, also weil man weiß ja irgendwie, wie es alles ablaufen müsste eigentlich zumindest. Aber wenn man das erste Mal spielt und so erlebt, das stelle ich mir schon sehr witzig vor.
Ja, vor allem, das sah wirklich so aus, als hätte es geskriptet sein können, weil der hat halt im Gefecht seine Axt verloren. Und die lag dann halt so da rum und ich dachte, das Spiel hat es jetzt für Absicht gemacht, damit ich an der Stelle eine geilere Waffe kriege oder so. Und dann hab ich sie halt aufgehoben und 10 Minuten später, irgendwann aus dem Nichts, wollte er seine Axt zurück und wollte mich verprügeln. Ja. Da musste ich halt neu laden, ja.
Voll ist das so witzig, weil Gothic 1 hat dafür extra noch Dialoge, weil es gibt ja diese Waffen, die immer irgendwelchen NPCs zugehörig sind. Ja, so, und Gorn hat zum Beispiel eine davon. Und die haben dann extra Dialoge dafür, dass die Waffe wiederhaben wollen. Und sind dann sauer auf dich. Das gibt's halt bei mehreren NPCs. Und als ich das auch zum ersten Mal gehört habe, das war bei Laris Axt. Die kann man nämlich auch klauen, wenn man ihn verprügelt. Und dann ist das eine ziemlich gute Waffe. Gerade dann bist du im ersten Kapitel schon komplett overpowered, wenn du die trägst. Und dann irgendwann bin ich dann zu ihm hingegangen und hat er mich auch angegriffen. Also so, und du trägst meine Waffe, na warte, und läuft am hinterher. Und du dachtest so, was? Ne?
Stunden später, ja genau.
Was war denn so dein Lieblingsmoment in Gothic?
Boah, das ist eine sehr, sehr schwere Frage.
Gab's mehrere, vielleicht mal erstmal so zwischengefragt.
Also es gab schon viele coole Momente und ich finde oft waren die Momente gut, die mit meinen Erwartungen gebrochen haben. Ich fand auch zum Beispiel das Verhör total gut bei Gomez. Es war auch so ein Moment, den ich auf jeden Fall noch in Erinnerung habe. In positiver, wo er halt fragt, mit wem man schon zu tun gehabt hat. Und wenn man Iberion sagt, dann tötet er einen.
Ja, ist richtig.
Und ja. Wenn so Dialoge ernst genommen werden, freut mich das persönlich immer sehr. Und einen anderen Lieblingsmoment ist eher was Kleines, fällt mir gerade ein, war relativ am Anfang, da kann man doch sein Schwert selber schmieden. Mhm. Man kriegt irgendwie von irgendeinem eine Anleitung und dann kann man halt mit den üblichen Sachen ins Wasser tunken, schleifen, ein eigenes Schwert machen und das ist dann auch um einiges stärker als die Anfangswaffe. Ich glaube, das war das rostige Schwert. Und das fand ich einen sehr schönen Moment, weil man hat das Gefühl, man hat jetzt so ein kleines Rätsel gelöst, man kriegt es halbwegs hin, das ist schön animiert und danach hat man noch als Belohnung eine bessere Waffe als vorher. Das ist zwar eine Kleinigkeit eigentlich, aber das hat bei mir total gewirkt.
Ja, das glaube ich. Das sind manchmal, sind es ja gerade diese kleinen Details, von denen auch Spiele leben, ne? Und Gothic oder Piranha-Bild-Spiele, ich glaube, die leben halt wirklich von diesen kleinen Details. Also, wenn du jetzt sagen würdest, dein Eindruck war dann wahrscheinlich eher positiv, aber was hat dir denn gar nicht gefallen? Zum Beispiel, ne, jetzt bei Gothic. Das würde mich jetzt auch interessieren als Neuling. So, hast das jetzt das erste Mal gespielt und gab es Dinge, die dir überhaupt nicht gefallen haben, wo du dachtest, wieso?
Also, es gab schon Sachen, wo ich gedacht habe, wieso? Aber so richtig, dass ich jetzt auf was mit dem Hammer draufhauen möchte, ist es nicht. Mhm. Also, ich glaube, das ist dann manchmal auch einfach der Zahn der Zeit, der an dem Spiel genagt hat. Zum Beispiel die Fetch-Quests hinten raus. Mhm. Ich finde, wenn das alles ein bisschen linearer wird, da wird man für meinen Geschmack ein bisschen zu viel noch rumgeschickt. Dann läuft man immer noch mal dahin und dann muss man für das Ulumulu noch mal 4 Bestandteile holen und dann muss man die Ork-Medizin für den einen finden und dann muss man das Uriziel wieder rausbringen, um dann wieder in den Ork-Tempel rein zu können. Ich habe das Gefühl, am Ende wird schon ein bisschen gestreckt. Aber das war zu der Zeit, das muss man ja auch zur Verteidigung sagen, auch ganz normal, dass man auch Sammelaufgaben erfüllen muss, auch innerhalb der Hauptquest. Deswegen nehme ich das dem Spiel gar nicht so übel, aber das ist bestimmt was, wo man in einem Remake dran feilen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir alle gespannt.
Wie würdest du das jetzt aus dem Bauch heraus optimieren? Diesen gerade jetzt diesen Verlauf mit dem Ulumulu und mit dem Orizien?
Vielleicht müsste man den ganzen Storystrang müsste man wahrscheinlich ein bisschen umschreiben. Das wäre dann die Frage, wie man das Remake möchte. Ob es 1:1 Gothic sein soll, nur in besserer Optik. Oder ob es die Seele vielleicht vom Spiel behalten soll, aber auch eigene Ideen einbringen soll. Ich bin eher, glaube ich, ein Befürworter der zweiten Option. Weil es gibt eben schon Sachen, wo ich finde, es wäre auch nicht schlecht, wenn sie irgendwie draußen wären. Aber wenn die Leute, die das Spiel entwickeln, kapieren, was Gothic ausmacht, kann es trotzdem ein gutes Spiel werden.
Mhm. Okay.
Ja, es darf, also ich finde, die Haupthandlung, da gibt es mehrere Sachen, die wir schon öfter kritisiert haben, hier auch im Podcast, da gibt es auch einige Logiklücken. Ne? So einige kleine Ungereimtheiten, da hoffe ich auch auf Besserung. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, warum sollte Iberion überhaupt einen Neuling beauftragen, wenn du, weißt du, du kommst ins Lager rein und ja, du kriegst sofort diese wichtige Mission mit dem Fokus. Das hat sich für mich nie wirklich erschlossen, warum er das macht, weil eigentlich wäre das eine Aufgabe für einen Templar oder für Novizen. Und Novizen hat er losgeschickt, aber warum so ein Fremdling und dann gerade für so eine wichtige Sache, weil das ist ja deren Anrufung, die sie da machen wollen. Und warte mal.
Hatten wir darüber schon mal gesprochen?
Ja. Da habe ich nämlich gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass man zum Beispiel, je nachdem welcher Gilde man zugehörig ist, dass man eine unterschiedliche Art bekommt, wie man zu Iberion hinkommt. Und als Bandit wäre es zum Beispiel, du machst so einen Spionagejob für Laris. Ja. Du sollst herausfinden, was da los ist, aber du schleißt dich vielleicht rein und kriegst es so mit. Und dann kriegst du mit, dass Nyras losgeht und verfolgst ihn. Und als Schatten könntest du ja in einem Handelsakt kommen, weil die handeln ja Kraut miteinander und vielleicht bist du der, der vielleicht die Krautlieferung abholt und dann kriegst du das, sollst du da so viel wie möglich an Informationen sammeln, kommst darüber dann irgendwie zu Iberion oder zu einem der höheren Gurus.
Und weil es war halt so, es ist mir zumindest in meinem jetzigen Durchlauf wieder aufgefallen, der hat doch eine Dialogoption, wo er sagt, ich kenne dich doch irgendwie aus einer Vision oder irgendwie so.
Das ist richtig.
Hatten wir auch darüber gesprochen?
Das ist richtig.
Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher.
Das ist richtig, dass er das sagt, aber das sagt er erst, wenn du vor ihm stehst. Aber wenn du zu ihm hingeschickt wirst, das sagt er entweder, also das sagt er eigentlich Lester, ne, der dich dahin schickt. Und Lester weiß ja nicht, was für eine Vision Iberion hatte. Weil Lester spricht dich ja nicht an. Wenn er dich so angesprochen hätte, hätte er gesagt, hey, unser Meister hat eine Vision gehabt von einem Mann und du siehst diesem Mann sehr ähnlich. So, ne? Ja, geh mal zu ihm hin. Hätte er es so, dann wäre es ja auch alles okay. Aber es gibt halt viele solche kleinen Ungereimtheiten, die man ausbessern könnte. Ne? Und gerade viel davon passiert halt von Kapitel 2 auf 3. Ne? Also eigentlich alles fast mit der Bruderschaft.
Ne? Wobei das eigentlich auch so Videospiellogik ist, ne? Und dass man das bei Gothic so erwähnt, spricht vielleicht ja auch für die Glaubwürdigkeit, die das Spiel sonst so hat. Weil in anderen Videospielen ist das so völlig normal.
Ja, aber das ist schade, finde ich, weil da würde ja mehr gehen, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Und da ist zum Beispiel, da sind halt manche Sätze, die stören dann einfach, weil es nicht wirklich logisch ist. Öfter haben wir schon zum Beispiel, du kannst dich daran erinnern, man soll ja den Feuermagier für die Sache gewinnen. Und der Held, der sonst eigentlich nie eine eigene Meinung hatte oder schon eine eigene Meinung hat, aber sie nicht öffentlich kundtut, ist dann auf einmal so, hä, die Feuermagier, wieso sollen die Maden den Speck verlassen? Und dann denke ich mir so, nee, das ergibt nicht wirklich Sinn, weil die Magier sind also anerkannte Leute, die sind da gar nicht freiwillig. Und er tut ja so, als wenn die Magier jetzt so total froh, dass sie in der Barriere sind und diese Machtposition innehaben. Wenn sie aus der Barriere rauskommen würden, hätten sie trotzdem eine Machtposition. Sie sind Magier. Ne? Also und deswegen hat sich das für mich auch da, also das hat nie für mich Sinn ergeben. Und gerade der Held, der sonst nie lautstark irgendwie argumentiert, fängt auf einmal an zu reden, hä, wieso? Das scheint mir fast unmöglich zu sein, sie zu überzeugen. Das passt irgendwie gar nicht zu seiner Art, die er sonst hat, ne? Und ja, da wundert man sich einfach, warum das so ist, ne?
Aber genau, das war auch das Gleiche mit, warum erzählt der Held Saturas nicht einfach, was Xardas halt plant oder vorhat? So, warum verschweigt er dem das? Das ist mir halt irgendwie nicht klar. Ja. So, die Wassermagier könnten halt immer noch sagen, ja, das ist doch völliger Quatsch und so, und wir brauchen den jetzt hier, um den Erzhaufen zu sprengen und so. Da kann man halt immer noch sagen, okay, wir lassen die Wassermagier da mal machen und ich helfe Xardas einfach so.
Ja.
Aber dass es halt gar nicht erwähnt wird vor Saturas, das verstehe ich halt auch.
Voll, er versucht es nicht mal. Und alle Dialogoptionen, die du hast, sind blöd. Er sagt sowas wie, der Erzhaufen ist mittlerweile sehr groß. So, du denkst dir, okay, okay, Mann, das ist okay. Ja. Ich glaube, das fällt einem beim ersten Mal spielen vielleicht auch nicht direkt auf. Aber wenn man dann öfter Gothic spielt und wir sind, glaube ich, beide so cool, dass wir bei jedem Durchgang nochmal was Neues entdecken, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja krass, ne? Ich meine, ihr seid ja die absoluten Fachleute und selbst ihr entdeckt noch Sachen. Das finde ich schon krass. Also, es ist ja auch.
Das hatte ich jetzt neulich gehabt. Da war ich mit der Crawler-Platte im Schläfertempel.
Ja.
Und ich kenne halt diesen Dialog, so, wo der Held dann bei Xardas sagt: Ja, meine Robe hat ziemlich viele Risse durch den Kampf im Tempel und so und ich hatte, glaube ich, noch nie so richtig die Crawler-Platte in dem Moment dann angehabt. Oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und dann sagt der Held ja auch hier, die Crawler-Platte, die fällt fast auseinander so. Ich guck mich mal nach einer besseren Rüstung um so. Und das fand ich halt auch so cool, weil ich den irgendwie, das kam mir einfach nicht bekannt vor. Und da hatte ich mich wieder gefreut, wieder was Neues gehört zu haben, womit ich halt nicht gerechnet habe.
Darf ich mal fragen, wie oft ihr es schon durch habt?
Boah,
unzählige Male,
also ich weiß es, also eine genaue Zahl weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall schon einige Male. Aber Gothic 2 habe ich viel öfter durchgespielt als Gothic 1.
Okay, wird es bei mir umgedreht sein. Also ich glaube, ich habe Gothic 1 tatsächlich ein bisschen öfter gespielt als Gothic 2, würde ich sogar sagen.
Ja,
okay. Aber ich würde sagen, aus der Kalten würde ich so schon so 20 Mal sagen oder so, Gothic 1 und locker 15 Mal so Gothic 2.
Also ich hab mal eine Umfrage dazu gemacht und da habe ich sogar einige Leute, die gesagt haben, die haben über 100 Mal das Spiel durchgespielt.
Okay.
Und so viele Male habe ich es dann auch nicht durchgespielt. Aber ich bin auf jeden Fall auch im zweistelligen Bereich. Ne? Aber keine Ahnung, allein in den letzten 2 Jahren habe ich es schon zigmal jetzt auf dem Kanal durchgespielt. Ne? In der Let's Play-Form. Und jetzt zum Beispiel, oder dann machst du auch viele Videos. Ich meine, ich habe ja sowieso dann viel mehr habe ich auch daraus gelernt, weil ich mich einfach mit den Sprachfiles beschäftige. Wenn ich ein Sketch-Video mache oder Musikvideo oder ich habe ja auch mal so eine kurze Videoreihe über so Dialoge gemacht, die ein bisschen versteckter sind. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann du findest immer irgendwelche Sachen, die du teilweise ganz umständlich auch im Spiel triggerst. Ne?
Ja, du liest dir dann einfach alle Dialoge durch und kommst dann so auf dein Kram.
Ja, und manchmal wundert man sich so, hä, das habe ich im Spiel so noch nie gehört, aber den Dialog gibt es, ne? Dann gehst du dann durch die Sprachfiles durch und siehst, okay, den Dialog habe ich nicht gehört. Und dann interessiert es dich, wie löse ich den dann überhaupt aus? Teilweise total umständlich. Da müssen irgendwelche, ich habe mal so ein Gothic 2 Cycle Run gemacht. Und da habe ich alle möglichen NPCs umgebracht. So schnell wie es geht halt eigentlich, ne? Also der Held war total der Psychopath, total der Mörder. Und dann haben sich dadurch ganz neue Dialoge ergeben, die ich vorher noch nie gehört habe. Ne, dann sagt der Held zwischendurch bei manchen NPCs einfach sowas, ja, der hatte einen tödlichen Unfall, so als Erklärung, warum der eine NPC nicht mehr da ist. Und dann wundert man sich immer, an was Piranha Bytes damals alles schon gedacht hat. Das ist unglaublich, bei so einem alten Spiel, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und bei Piranha Bytes kam ja dann bei Gothic 2 noch das Add-on dazu. Ne? Und ja. Mit dem Add-on ist ja mit in die Spielwelt integriert. Und trotzdem haben sie diese ganzen Dialoge so schön mit eingewoben, dass es gar nicht auffällt, dass die vorher gar nicht da waren. Ne? Also es ist unglaublich.
Um ganz kurz einen Schwenk zu Gothic 2 zu machen, ich werde es ja auch irgendwann spielen. Mhm. Würdet ihr mir empfehlen, mit Add-on oder ohne Add-on zu spielen?
Auf jeden Fall mit Add-on. Weil das Add-on bringt dir einfach viel mehr Content und es macht viele Dinge besser. Es ist schwieriger, das Spiel, weil Balancing ist ganz anders. Bei Gothic 1 könntest du wahrscheinlich bestätigen, es ist zu einfach.
Ja, überraschend, ja.
Ja, und weil du hast ja gar kein Problem irgendwie mit Lernpunkten oder so. Du kannst dich nicht verskillen eigentlich. Außer vielleicht, du gehst auf alles gleichzeitig. Aber selbst das geht sogar, glaube ich, bei Gothic 1. Ne?
Absolut.
Und bei Gothic 2 Classic kannst du dich eigentlich auch nicht verskillen. Da ist das Skillsystem sehr ähnlich zu dem von Gothic 1. Aber bei Gothic 2, die Nacht des Raben, werden Lernpunkte, Kosten erhöht, wenn du Attribute lernst. Du musst, wirklich darauf achten, auf was du dich spezialisierst, weil wenn du auf alles gleichzeitig gehst, dann bist du irgendwann nicht mehr stark genug, um die Gegner zu besiegen. Wenn du zum Beispiel irgendwann gegen Orks kämpfen musst. Ja. Und also ich kann dir auf jeden Fall ganz klar das Add-on auch empfehlen. Ne? Das ist wie eine separate Add-on-Welt, die es dann noch gibt. Und in der Hauptwelt sind auch ganz viele neue NPCs, die es bei Gothic 2 Classic gar nicht gab. Und andere NPCs, die man von früher kennt, die sind viel besser noch mit in die Story eingewoben. Und das ist so, ich kann dir das nur empfehlen. Ne? Und willst du denn Gothic 2 auch in so einer Video Tagebuchform machen, oder?
Bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich es nochmal genauso mache, weil es war auf eine Art auch schon sehr stressig, weil ich musste halt jeden Samstag um 12 Uhr ein Video fertig haben und es war schon auch immer Schneidearbeit
und so weiter. Klar, ich kenne das, ja.
Und das hat sich dadurch so ein bisschen zu so einer zweiten Arbeit entwickelt. Mhm. Auf der einen Seite war es gut, weil ich Druck hatte und es hat dann auch dafür gesorgt, dass ich viel rausgebracht habe. Auf der anderen Seite war es manchmal auch sehr anstrengend, also da bin ich noch so am Überlegen. Gerade mache ich noch ein paar Videos zu Gothic 1. Und danach gucke ich mal, wie ich es mache. Ich werde es vielleicht auch mal mit der Community noch zurücksprechen, was die so meinen. Ob die
kannst eine Umfrage vielleicht machen oder so.
Ja. Genau, ob die aufs Tagebuch bestehen oder nicht. Mal gucken.
Das Tagebuch ermöglicht halt Leuten, also klar, die Videos sind erstmal kürzer und angenehmer zum Gucken. Es ist ein kurzes, knackiges Video, was du auch zwischendurch gucken kannst. Und du kannst halt einfach über deine Eindrücke so besser reden, wenn du dir nochmal die durch den Kopf gehen lässt. Ne? Und wenn du zum Beispiel einen Stream machst oder ein Let's Play, dann bist du ja in dem Moment, dann sagst du irgendwas, was dir gerade in den Sinn kommt. Aber wenn du wirklich drüber nachdenkst, vielleicht gerade bei so einem ersten Durchgang, ist es, glaube ich, für die meisten interessanter schon eine Tagebuchform. Aber das wird sich dann natürlich ziehen, weil ein Part die Woche und bei Gothic 1 hast du ja gesagt, warst jetzt wie viele Wochen dran?
26 Parts, also ein halbes Jahr fast, ja.
Ja, und bei Gothic 2 musst du damit rechnen, dass das Spiel, weiß ich nicht, mindestens doppelt so lang ist.
Ja, krass. Aber vielleicht ist der erste Effekt weg. Ich kenne jetzt Gothic schon, vielleicht bin ich nicht so arg dann im Detailblick drin oder es gibt nicht so viel Neues. Ich kann mir vorstellen, dass ich da ein bisschen mehr Spielzeit in ein Video reinpacken kann. Jetzt ist halt teilweise so, dass ich eine Stunde gespielt habe und dann 10 Minuten Video darüber mache. Und das Spiel, weiß nicht, 30 Stunden geht schon, ne? Also ich war bestimmt 30 Stunden drin oder sogar noch länger. Ich glaube laut Steam sogar 50 Stunden, aber das kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
Ja, das kommt hin. Also so 30 Stunden gerade beim ersten Mal. Aber wenn du jetzt bei Gothic 2 gerade die Nacht des Raben alles machen willst, ich glaube, wenn ich selbst ein Let's Play mache und ich kenne mich aus, dann brauche ich da trotzdem 50 bis 60 Stunden.
Wow, ja? Wow, okay, krass. Ne? Das heißt für mich 90 wahrscheinlich, 80.
Also beim ersten Durchgang, weil ich meine, du hast wirklich eine ganze Welt, ne? Dann hast du also du hast noch zwei separate Welten dann mit den Add-on, ne? Also und von daher, das ist halt das Dreifache ungefähr an dem Content, was man sonst hat. Bei Gothic 1, die Spielwelt ist ja dann doch am Ende sehr überschaubar. Wenn man mal einmal überall war, dann weiß man, okay, da ist das und dann kennt man sich aus. Aber ja. Bei Gothic 2 hast du eine viel größere Hauptwelt und noch zwei separate Welten, ohne dich jetzt zu spoilern, was das genau dann sein wird, ne?
Ja. Wobei es ja auch schon sehr kuschelig war, diese kleine Welt. Das fand ich auch sehr erfrischend heutzutage, mal so eine 2 Quadratkilometer große Welt zu begehen oder wie groß die auch immer ist, letztlich. Ja. Und ich fand es sehr schön, mal so einen Überblick über eine Welt gewinnen zu können. Also ich kannte mich halt relativ schnell halbwegs aus. Man ist immer angekommen, wo man hin wollte. Man hat keine Minimap gebraucht. Das hat ja auch das Game auf so eine angenehme Art entschlackt, dass ja auch eben nicht der Bildschirm voll geschissen ist, sage ich jetzt mal. Mit irgendwelchen Symbolen, also mit der Map vor allem, dass man keine Schnellreisefunktion braucht, die ja auch immersionsbrechend ist, generell.
Okay, du hast ja eine Schnellreisefunktion später, Teleportsteine.
Genau, aber die ist dann in die Lore super integriert.
Ja, genau, ja.
Das ist super gemacht. Keine Ahnung, wenn du Far Cry spielst, dann bist du in der Welt und dann kannst du einfach Schnellreise irgendwo hinmachen. Das ergibt ja gar keinen Sinn.
Das ist mehr so ein Komfortding, was die heute immer einbauen für Leute, ne? Es gibt ja alles Mögliche heute bei den Spielen. Da kannst du ja auch Auto-Lauf-Taste, dass die Spielfigur von selbst läuft und alles. Also für lange Wege, ne?
Aber macht auch Sinn, ne? Wenn man überlegt, wie groß die Welten sind, wäre es auch ohne Schnellreise wiederum schwer.
Ja, das stimmt. Also gerade bei so Spielen, ich glaube, das letzte Ubisoft-Spiel, was ich gespielt habe, war Assassin's Creed Odyssey. Und das war so riesig, die Welt, dass ich könnte mir so ein Spiel gar nicht ohne Schnellreise vorstellen. Weil ich wäre teilweise, dann wärst du 20 Minuten einfach unterwegs in der Welt, nur mit von A nach B zu kommen.
Ne? Ja, absolut. Und das ist ja bei Gothic so geil, dass alles Sinn macht, letzten Endes. Außer vielleicht ein paar Story-Sachen, wie ihr jetzt gesagt habt.
Aber ja, da gibt es ein paar Ungereimtheiten. Aber auch die kann man sich irgendwie zusammenreimen immer. Aber es gäbe schönere Möglichkeiten, das zu lösen, ja.
Es ist auch nicht alles ausgesprochen, oder? In der Geschichte. Also ich könnte die jetzt nicht genau wiedergeben. Ich habe das Gefühl, manche Sachen bleiben auch ein bisschen im Raum stehen. Das ist jetzt nicht so das Spiel, das alles erklärt.
Nee, das auf jeden Fall nicht. In Gothic 2 kommen dann Erklärungen dazu. Da gibt es dann aber auch hier und da immer mal wieder ein paar Ungereimtheiten. Also perfekt alles aufeinander abgestimmt ist das nicht. Und letzten Endes, haben wir ja eben schon gesagt, die Story ist halt mehr im Hintergrund und viel davon denkt man sich dann auch einfach. Aber es wird vom Spiel selber gar nicht so krass erklärt, ne?
Ja, aber das macht ja auch, oder das gibt ja auch der Community extrem viel Stoff, über den man so nachdenken kann. Ob die es dann gewollt haben oder nicht, ist ja eigentlich egal, wenn man Spaß daran hat, sich auszumalen, was das bedeuten könnte. Und das ist ja auch ein Faszinosum an dem ganzen Spiel. Also ich war jetzt auch mal im Forum, jetzt so nach dem Spiel bin ich so ein bisschen spoilerbereit und es ist schon cool, über was sich da so Gedanken gemacht wird. Das gefällt mir echt gut.
Ja, und
bin wieder da, entschuldigt.
Nö, gar kein Problem. deswegen ist ja auch sowas wie dieser Podcast möglich. Wir sitzen hier einfach und reden einfach entspannt über das Spiel, über Fantheorien, über unsere Theorien, die wir aufgestellt haben und gehen einfach bestimmte Themenbereiche durch. Und auch uns, wir haben das ja irgendwann angefangen, einfach als spontane Idee und hätten gar nicht gedacht, dass wir so viele Parts dann machen. Es gibt einfach so viel, worüber man immer wieder quatschen kann, ne?
Ja. Oh ja, da ist immer was dabei und gerade durch. Ich muss erst mal kurz, runterkommen.
Komm erstmal.
Warst du joggen? Ja, ich wohne im 5. Stock und irgendwie war jetzt Polizeieinsatz irgendwie und jetzt mussten erstmal kurz alle raus und keine Ahnung.
Ach Gott. Okay.
Ich bin erstmal im 5. Stock wieder hochgerannt jetzt. Genau. Durch tolle Gäste sind die Podcasts natürlich auch immer wieder sehr cool ergänzbar mit anderen Theorien und anderen Gedanken zu dem Spiel und deshalb, gerade wenn jemand das Spiel irgendwie neu für sich entdeckt, immer eine sehr interessante Sache. Ich weiß jetzt leider nicht, über was ihr schon gesprochen habt, aber ich wollte dich...
Nur schlecht über dich.
Kurz was trinken erstmal. Okay, macht einfach mal kurz weiter.
Wir waren gerade eigentlich bei Gothic 2, so ein bisschen, wir sind ein bisschen abgeschweift. Aber ich finde es gut, dass sich im zweiten Teil noch einige Story-Fragmente aus dem ersten Teil zusammensetzen, weil ich habe schon gedacht, ich bin vielleicht zu blöd oder so. Aber wenn sich da noch einiges erklärt, freue ich mich schon noch mehr drauf, den zweiten Teil dann
zu spielen. Hast du es jetzt schon? Achso, ich dachte, du hast jetzt schon angefangen.
Nee, noch gar nicht. Ich bin noch
okay bei
Gothic 1 gerade.
Na, da bin ich ja vor allem mal gespannt auf deine Reaktion, wenn du den Dialog dann bekommst, den wir heute vorbereitet haben.
Ja, stimmt.
Wirst du denn das nur Classic spielen oder mit Add-on?
Darüber hatten wir es auch. Der Jorgensen hat mir das Add-on empfohlen. Und da die meisten in den Kommentaren das auch so schreiben, würde ich das auch so machen, glaube ich.
Ja, sehr gut.
Ja, es wäre einfach schade, wenn du jetzt das erste Mal... Das Add-on ist so perfekt eigentlich in die Spielwelt integriert. Dass, weißt du, wenn du es wegnehmen würdest, dann... weiß ich nicht. Ich mag das. Also ich habe jetzt neulich habe ich mal Classic gespielt. Eine Mod für den Classic. Und es ist interessant gewesen, weil ich sonst immer mit Add-on gespielt habe. Aber man es fehlt einfach ganz viel. Ne?
Ja. Aber es war auch ein interessantes Spielerlebnis, weil das Balancing war ja auch ganz anders und es hat sich auch ein bisschen anders angefühlt und es gab auch ein paar andere Dialoge, die man sonst ja im Add-on gar nicht hat, weil im Add-on das ja eben gut verwoben wurde irgendwie. Und das fand ich halt auch mal sehr interessant. Also wenn du auf jeden Fall mit dem Add-on spielst, ist gute Sache, aber guck dir im Nachgang auch irgendwann nochmal das normale Classic an und guck dir dann die Unterschiede an. Das ist schon ganz interessant.
Ja, das stimmt. Die Unterschiede sind interessant, aber es gibt so viele Charaktere, die ja dann einfach fehlen, ne? Und Story rein, ne? Und das wäre echt schade, wenn man das beim ersten Mal nicht mitbekommt, finde ich.
Ist auch verrückt, dass es nicht so draufgeklatscht ist, dass es irgendwie hinten raus dann noch mehr Stoff gibt, sondern dass das so verwoben ist. Das habe ich auch noch nie gehört.
Wenn man so Witcher 3 hast du gespielt, ne?
Oder? Nicht so wirklich.
Na, ich meine, da gibt's ja auch DLCs und sie sind auch so, da gibt's ein DLC, Heart and Stone, und das ist auch mehr in die Spielwelt eingebaut. Da hast du dann auch einfach an der Seite noch die Map ein bisschen vergrößert und da kannst du dann auch hin. Das ist natürlich ein bisschen anders vom Gameplay wieder, weil du dir irgendwelche Level-Anforderungen hast bei Witcher, um da diese Quest anzufangen oder empfohlen. Das hast du bei Gothic natürlich nicht sowas. Aber das könnte man zumindest sagen, das ist auch mehr in die eigentliche Spielwelt mit eingebaut. Und oft sind ja DLCs einfach so, ja, du hast hier irgendwas zusätzlich, aber das betrifft gar nicht die alte Welt, aber bei Gothic ist das auf jeden Fall richtig gut gelungen. Also deswegen finde ich es immer schade, wenn ich jetzt Classic sehe. Es ist interessant, da gebe ich Kurga recht, zu sehen, was anders war, aber es fehlt eigentlich was.
Ja. Wirst du denn, wenn du Gothic 2 durchgespielt hast, dann auch Gothic 3 hinten dran hängen?
Oh Gott, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich weiß schon, dass es nicht so beliebt ist. Aber ich glaube, allein um es zu komplettieren, würde ich es schon machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nach dem zweiten Teil dann denke, jetzt mache ich den dritten nicht. Die Frage ist dann eher, ob ich Arcania noch mache.
Ja, okay, das ist wirklich die Frage, aber mit coolen Mods ist Gothic 3 echt gut spielbar. Früher war das ja vor allem sehr kritisiert oder stand in der Kritik wegen den ganzen Bugs und der vorhandenen Nichtspielbarkeit. Aber wenn du Gothic 3 richtig schön patchst, nicht nur technisch, sondern halt auch mit grafischen Elementen, Texturenpaketen etc., sieht das halt richtig, richtig schön aus und der Soundtrack ist halt nochmal eine Stufe höher als der von Gothic 1 und 2. Also es ist im Gesamtpaket ein sehr rundes Spielerlebnis, auch wenn es halt so seine Ecken hat, ne? Und auch viele Logiklücken, was man ja schon, aber bei Gothic 1 und 2 ja auch schon hatte. Aber kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Okay. Also um die Story zu komplettieren, auf jeden Fall.
Es ist halt ein ganz anderes Spielgefühl bei Gothic 3, das muss man sagen. Ja. Du hast halt wie eine gleiche Welt, aber es wirkt schon wie ein anderes Spiel. Wenn du Gothic 1 und 2 nimmst, dann merkst du, die Spiele haben miteinander zu tun. Bei Gothic 3 merkst du, okay, die Charaktere, die Welt, die Monster, aber auch alles andere, es wirkt ein bisschen anders. Es ist gar kein schlechtes Rollenspiel, aber ich glaube, viele Leute sagen einfach, es ist ein schlechtes Gothic. Ja.
Haben die es dann auch leichter gemacht? Also wollten die sich damit ein bisschen anbiedern am Markt? Oder
ist damals war ja das Problem, sie sind einfach nicht wirklich fertig geworden. Da gab es Stress mit dem Publisher, dass die Zeitdruck hatten und sie haben sich so viel vorgenommen. Also ich glaube, wenn Gothic 3, du merkst es nämlich dem Spiel an, wie viele tolle Ideen sie eigentlich ursprünglich hatten und wie, das merkst du allein auch an der Welt und an den ganzen, also die Grundideen sind großartig von dem Spiel, aber die Umsetzung, da hapert es dann im Endeffekt und es lag halt alles an Stress da. Sie sind einfach nicht fertig geworden, wurden dazu genötigt, das Spiel in so einer halbfertigen Version auf den Markt zu bringen und dadurch ist das halt nie, so, man hatte nie so ein fertiges Erlebnis und selbst das heute mit Mods und allem ist das gut spielbar, aber an vielen Punkten, gerade in der Hauptstory, merkst du, okay, da fehlt was.
Ja, schade.
Und ja, also ich glaube, wenn Gothic 3, wenn sie da alle Zeit der Welt hätten, dann wäre das mindestens genauso gut geworden wie Gothic 1 und 2. Da glaube ich fest dran.
Aber mich würde halt sehr dein Ersteindruck halt interessieren, weil ich kann mich noch an den Tag erinnern, als ich das erste Mal Gothic 3 selber gespielt habe. Das war ein ganz fürchterlicher Tag, weil auf dem alten schäbigen Laptop, wo ich es damals versucht habe zum Laufen zu kriegen, lief es halt gar nicht. Es war halt eine Dia-Show und ich war so traurig darüber. Ich war so traurig darüber, dass das nicht geklappt hat, dass ich den ganzen Abend dann auch durchgeheult habe, weil das halt einfach nicht ging so.
Oh je.
Und deshalb, mit diesem Gedanken im Hintergrund würde mich halt was sehr interessieren, was du als Erstling dazu quasi denkst so und wenn du, wie deine Eindrücke dazu sind, weil gerade vieles, also man kann Gothic 3 schon auch mehrfach spielen und auch andere, andere Eindrücke sammeln, auch andere Rüstungen, Items, auch andere Dialoge und so und andere Möglichkeiten, wenn du dich halt einer bestimmten Fraktion immer anschließt, kannst du die halt auch anders spielen und gerade als Neuling würde mich halt sehr deine Spielweise halt interessieren in Gothic 3, so, weil ich bin so, ich weiß nicht, Jorgensen wahrscheinlich auch so in diesem festen Denkmuster drin, wie man das Spiel halt durchspielt oder nur, ja, relativ variiert. Aber viele Abläufe sind halt immer identisch und das würde mich halt mal bei dir interessieren, wie du da rangehen würdest.
Ja, deshalb, okay, cool.
Da wäre ich sehr gespannt. Da wäre ich wirklich sehr gespannt.
Ich werde es bestimmt mal machen, aber in meinem Tempo kann es halt noch ein Jahr dauern.
Aber ja, gut, das ist ja erstmal Gothic 2 in Ruhe
sehen. Genau, genau.
genau, absolut. Aber da bin ich auch gespannt. Also das merke ich schon. Dadurch, dass es ja auch ein Cliffhanger ist am Ende, bin ich jetzt schon sehr gespannt auf den Anfang. Also, ne? Man kann sich schon so ein paar Sachen ausmalen, aber so ganz sicher ist man sich auch nicht. Und da wartet eine Welt auf mich, auf die ich schon sehr gespannt bin.
Das mit dem Cliffhanger ist ein bisschen traurig, wenn du dann das Intro siehst. Also, ja, aber schau es dir erstmal an.
Okay, ja, schau es mal an. Ja. Aber ich würde mal kurz reinhaken. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht schon darüber gesprochen, wo ich kurz weg war. Wenn du deine Videos aufnimmst, wie gehst denn du da vor? Also spielst du einfach irgendwie 3 Stunden am Stück, nimmst das alles auf und schneidest das dann zusammen und machst dann Voice-Over drüber oder hast du dir ein Skript vorbereitet oder wie machst du das?
Also ich spiele das Spiel ganz normal, allerdings mit einem Notizblock und wenn ich irgendwas denke, was ich interessant finde, dann schreibe ich es gleich auf, damit ich es nicht vergesse. Aber ansonsten spiele ich so wie alle anderen Menschen auch und es sind dann oft 2-3 Stunden gewesen, die ich dann in 10 Minuten gepresst habe. Aber ab und zu auch mal nur 1 Stunde. Also, okay. Das ist schon mit Skript viel Schneiderei und am Ende dann 5 bis 10 Minuten Video.
Ja.
Ja, aber es sitzt bestimmt eine ganze Weile. Also neben der Aufnahme sitzt du bestimmt eine ganze Weile, um so ein Video fertig zu machen.
Nee, genau, das ist auf jeden Fall die Hauptarbeit. Und auch die ein bisschen weniger Spaß macht, vor allem das Schneiden, aber das kennt ihr bestimmt zu Genüge.
Ja, also ich habe neulich ja, gerade vor ein paar Tagen habe ich quasi Gothic 1 als Faustkämpfer gespielt und hab das ganze Spiel in einer halben Stunde Video geschnitten. Ne?
Boah, und brutal.
Da musst du halt, das ist die Schneidarbeit, die kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Und jetzt gerade bin ich bei dem gleichen Projekt bei Gothic 2 dran, bei Gothic 2 Classic als Faustkämpfer und schneid mir da auch die letzten Abende schon wie wahnsinnig ein zusammen.
Ja, das ist halt so die Fleißarbeit, ne? Der Rest macht voll Spaß, aber die Fleißarbeit dann am Schneidetisch ist
furchtbar. So gesehen, Schnitt macht mir auch Spaß, weil man kann ja seine Ideen umsetzen. Wenn ich keinen Spaß am Schneiden hätte, dann würde ich irgendwas falsch machen, weil ich mache ja auch die Musikvideos oder Sketche. Da bin ich auch, wenn ein 2-Minuten-Sketch da mehrere Stunden am Schneiden. Ne? Teilweise schneidest du, ich mache ja so Gothic Shorts in letzter Zeit auch mal einfach, die sind unter einer Minute lang und auch an denen schneidest du teilweise schon 2 Stunden. Ne? Weil du hast die Rohaufnahme, dann passt du das alles an mit Sounds und ne, also.
Aber das ist mit einer künstlerischen Vision, ne? Das ist weniger so einfach Gameplay, das jetzt gut passen muss, sondern das hat ja auch so was Kreatives. Vielleicht noch mehr als mein Tagebuch, aber ich habe auch immer versucht, so kreative Momente reinzubringen.
Ja, das merkt man dir auch an. Ich finde, das ist auch sehr angenehm geschnitten. Ne? Und du siehst es ja auch an positiven Feedback der Leute. Ne? Also du hast ja durchweg positives Feedback, auch gerechtfertigt natürlich. Ne? Und
danke.
Ja, und ich denke, wenn du Gothic 2 in dem gleichen Format auch machst, das wird sehr gut ankommen. Und ja, also ich hatte jetzt noch die Frage, hattest du eigentlich noch irgendwas zu Gothic 1 speziell, weil
boah, ich habe eigentlich total viel zu Gothic 1.
Ja, dann hau doch mal raus.
Aber es wäre jetzt halt so aus dem Kontext, ne? Jetzt so aufzählen, was irgendwie geil ist und was schlecht.
Ich meine, was du noch hättest, was, wo wir dir jetzt zum Beispiel vielleicht drauf eine Antwort geben können.
Ne? Ah, okay. Nee, ich glaube, da bin ich inzwischen halbwegs gut informiert durch meine ganze Leserei in der letzten Zeit. Ich glaube, ich habe so die Lücken ganz gut gestopft. Auch teilweise mit den Leuten in den Kommentarspalten schon. Ja. Das heißt, von dem her passt es total gut. Aber danke, ja.
Klar, gar kein Problem. Hast du denn noch irgendeine Frage, Kurve?
Ich überlege gerade, aber eigentlich so, was mich jetzt halt noch gehypt hatte, war halt, wie gesagt, diese Arbeit nach, die Frage nach der Arbeit halt mit dem Videos dahinter, weil, wie gesagt, ist halt super viel Zeitaufwand. Mhm. Hast du denn schon mal überlegt, so, gerade wenn du sagst, es ist halt Fleißarbeit, das Schneiden, hast du denn schon mal überlegt, so, dass bei Gothic 2 dann vielleicht irgendwas, dass du da vielleicht irgendwas anders machst, um so bestimmte Arbeitsabläufe damit halt irgendwie noch zu optimieren, oder willst du das genauso durchziehen, um das halt schön einheitlich zu haben?
Ich würde schon durchziehen. Ich habe auch jetzt eine gewisse Routine. Die letzten Videos gingen natürlich schon schneller als die ersten. Ich würde auch gern oder ungern bei der Qualität Abstriche machen. Das ist so die Sache, ne? Wenn man anfängt, es irgendwie verkürzen zu wollen, dann macht man es vielleicht auch ein bisschen schlechter. Und mein Anspruch ist schon, dass es fertig ist und ich gucke es an und denke, ja, damit bin ich zufrieden. Von dem her führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ich könnte Let's Plays machen oder so. Aber das wollte ich gerade nicht machen. Jetzt gar nicht, weil ich es schlecht finde, aber davon gibt es so viel, ne?
Eben, der Markt ist übersättigt. Das ist einmal ganz klar. Und zum Beispiel, ich mache Let's Plays und ich weiß genau, was es ist. Es ist eine Start-Stopp-Aufnahme und es ist einfacher Content. Und ich mache viel kreativen Kram als Alternative zum Beispiel auch. Und dadurch hat man so einen Ausgleich. Also da habe ich den Ausgleich auf meinem Kanal und auch mir macht die kreative Arbeit Spaß, aber ich finde es auch entspannt, wie zum Beispiel jetzt auch einfach beim Podcast. Ist auch Start-Stopp-Aufnahme. Schneidet man nachher ein bisschen zusammen alles und dann hat man auch ein einfaches Mittel hat man halt dann Content produziert, sag ich mal. Ne? Aber wenn man jetzt irgendwelche aufwendigeren Sachen macht, da fließt natürlich viel mehr Zeit rein, aber da hat man auch mal so ein Ding für die Ewigkeit gemacht. Weißt du, dein Tagebuch könnte sich jemand in 10 Jahren trotzdem noch angucken.
Ne? Ja, man hat auch diese geilen Momente, wenn einem was einfällt beim Schneiden, passiert ja auch, dass man denkt, da jetzt das noch reinbringen und das passt dann. Also man hat ja auch so coole Glücksmomente.
Ja.
Das bleibt ja auch nicht aus. Und übrigens, Jorgensen, du bist voll das Vieh. Ich habe mir deinen Kanal jetzt mal ein bisschen genauer angeguckt. Ist ja richtig krass, was du für ein Output hast, ey. Das ist schon heftig.
Ja, ich mache es neben mittlerweile, ich mache es ja seit 2 Jahren jetzt. Und gerade das letzte Jahr habe ich mich richtig ins Zeug gelegt. Da gehen auch viele Abende immer drauf. Ich mache fast jeden Tag irgendwas, ne? In den Abendstunden gerade. Aber mir macht es sehr viel Spaß. Es ist ich habe hier ein richtig gutes Hobby für mich gefunden und mittlerweile kann ich auch ein bisschen Geld damit verdienen und es hatte so einen Nebenberufcharakter jetzt. Also es mega ist cool. Also ich sage immer Win-Win-Win. Also ich habe was mir Spaß macht, kann Leuten damit eine Freude machen und verdiene auch einen kleinen Teil daran. Also deswegen stecke ich also auch gerade so viel Zeit da rein. Aktuell versuche ich auch gerade ein bisschen wegzukommen von Standard Gothic. So, ne? Weil ich habe jetzt die letzten 2 Jahre sehr viel Gothic gemacht und mache jetzt lieber so geschnittene Sachen. Gothic auch, ne? Wie zum Beispiel diesen Faustrun. Sowas wollte ich in Zukunft öfter machen. Aber aktuell spiele ich ja zum Beispiel Enderal, ne? Ist ja eine Skyrim Total Conversion. Und ich wollte mir die Dark Souls Teile, das ist auch eine Spielerei, die ich mag, wieder mal angucken. Ne?
Ah, ja. Dark Souls magst du auch, okay. Hatte ich auch schon überlegt, ob ich da auch mal einsteige, bin ich halt. Also ich
das kann ich dir auch so total empfehlen.
Also wenn ihr noch Empfehlungen habt, außerhalb von Gothic, als her damit. Ich habe so viel nicht gespielt und es gibt bestimmt so viel Kram, der sich zu begutachten lohnt. Also wenn ihr noch was habt, könnt ihr es mir jetzt sagen oder später noch schreiben. Ich bin immer für alles offen.
Da habe ich auf jeden Fall auch eine Empfehlung und zwar Divinity 2 Ego Draconis. Kann ich jetzt sehr empfehlen. Da gibt es mittlerweile aber auch mit Add-on auf Steam. Und Flames of Vengeance heißt das, glaube ich. Und das ist auch neben Gothic eines meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Mhm. Und ist aber von der Charakteristik des Spiels her trotzdem irgendwie doch was ganz anderes. Also es ist ein tolles Rollenspiel, aber die Stärken liegen da halt eher mehr auf diesem Action-lastigen. Bei Gothic ist es halt viel Atmosphäre, viel Dialoge. Es soll jetzt nicht heißen, dass es das bei Divinity da nicht gibt. Also es ist auch sehr atmosphärisch, aber auf eine andere Art und Weise. Und von daher, wenn du irgendwie nochmal ein anderes Rollenspiel da nochmal zu Gemüte führen möchtest, kann ich dir das auch sehr empfehlen. Also Divinity 2, Ego Draconis oder Flames of Vengeance, wie das jetzt heißt, dann Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ah, sehr cool, danke.
Was mit Divinity 1? Gibt's das überhaupt? Weil es wird immer, es wird immer nur der Teil 2 genannt. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Ist der Teil 1 schlecht?
Nein, aber der Teil 1 erst, also ich habe den nicht gespielt und es ist auch nicht so dieser Stil von einem klassischen Rollenspiel, wie es beim zweiten Teil ist. Es gibt dann auch Original Sin und das ist zum Beispiel so eine ISO-Grafik. Also das ist zum Beispiel was ganz anderes. Das ist halt rundenbasierte Kämpfe und so. Das hat halt wenig mit so einem klassischen Rollenspiel, wie es mit Gothic jetzt der Fall ist, irgendwie zu tun. Deshalb, ich habe das auch gespielt für eine Pen-and-Paper-Kampagne von einem Kumpel. Mhm. Aber ich habe jetzt nie das Spiel selber gespielt, weil ich halt nicht so der Fan von diesem rundenbasierten Ding bin. Und der erste Teil, ich habe mir mal Videos dazu angeguckt, aber das hat mich jetzt irgendwie auch nicht so gecatcht. Und den zweiten habe ich halt gespielt mehrfach, deshalb kann ich dazu auch was sagen. Aber ja, die anderen halt noch nicht. Müsste ich vielleicht aber auch mal machen, wenn ich ganz viel Langeweile habe.
Ja. Aber da bin ich bei dir, das Rundenbasierte geht mir auch nicht so rein. Also wenn das auch so ein Action-RPG ist, dann klingt das auf jeden Fall nach einer guten Nummer.
Genau. Ich hatte früher noch Heroes of Might and Magic gespielt. Ich fand das früher eigentlich auch ganz okay. Aber mittlerweile schreckt es mich auch ein bisschen ab, weil das halt so langsam ist. Also diese rundenbasierten Kämpfe sind halt so langsam und es ist halt sehr taktisch. Aber wenn ich halt was Taktisches spiele, dann spiele ich halt sowas wie Age of Empires oder Stronghold.
Okay, aber
was
das ist
halt
ja
so Echtzeitstrategie.
Ja, aber Echtzeitstrategie ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema eigentlich als so eine rundenbasierte Taktik. Ne? Da musst du ja richtig vorausplanen und bei Echtzeit hast du ja auch Action. Ne?
Ja, eben. Deshalb ja. Deshalb gefällt mir das deshalb gefällt mir das rundenbasierte halt nicht so, weil es halt so langsam ist.
Ja.
Aber gut, ich meine, jeder hat ja auch natürlich seine eigenen Geschmäcker und es gibt jetzt bestimmt auch viele, die sagen, Heroes of Might and Magic, voll geil.
Ja, ich kenne tatsächlich auch ein paar.
Ja.
Wir sind jetzt ja so am Ende, da kann man noch ein bisschen off-topic machen, ne?
Ja, klar. Also wenn du noch was off-topic hast, dann...
Ja, ich hätte noch eine Frage und zwar so aus der Zeit von Gothic, jetzt mal abgesehen von Morrowind, gibt es da noch so ein Third-Person-Action-Adventure oder Action-RPG, das lohnenswert wäre?
Also was ich oft gehört habe, es ist nicht ganz die Zeit, das glaube ich später, habe ich selber noch nicht gespielt, was ich aber gehört habe, ist Arx Fatalis. Und das hatten wir jetzt auch auf der Liste, das sollten wir, also wir machen aktuell so ein Wir-zocken-noch-Projekt, wo wir uns gegenseitig die Spielstände mal zuschicken. Also ich spiele dann eine halbe Stunde, Kurga spielt eine halbe Stunde und dann wechseln wir uns ab und wir wissen nicht, was der andere macht, bis halt die Folge rauskam oder wie die Folge genau abgelaufen ist. Und ja, da haben wir auch einige Vorschläge gesammelt und ja, Arx Fatalis war da auch dabei und das wurde mir sehr oft empfohlen. Und
das ist First Person aber, oder? Bin ich ganz auf dem Holzweg.
Ich glaube ja, aber also ich habe mir da auch mal Videomaterial angeguckt, sah auch ganz interessant aus, aber dann wollte ich mich auch nicht weiter spoilern. Ich kenne mich da halt nicht aus und es wurde mir halt oft empfohlen und das ist auch ein älteres Rollenspiel. Ne?
Ja. Mhm. Was ich auch noch ganz cool fand, war Two Worlds, der erste Teil. Ich glaube, von 2007 ist der.
Den habe ich mir gestern bestellt.
Sehr gut.
Ich kaufe mir echt selten Spiele, aber den habe ich mir gestern bestellt bei Rebuy.
Also den ersten aber. Den ersten, zweiten fand ich nicht gut. Den zweiten fand ich wirklich nicht gut. Da habe ich nach 10, 15 Stunden abgebrochen. Okay, aber den ersten habe ich auch mehrfach gespielt und den fand ich super. Weil ich bin halt ein riesiger Fan von zum Beispiel Avatar, Herr der Elemente. Ja? Mhm. Und bei Two Worlds kann man halt super geil verschiedene Magiesorten quasi spielen. Dann kannst du halt auch Erdmagie, Luftmagie, Wassermagie, Feuermagie und so machen. Und da hast du halt super viele Möglichkeiten, halt mit den Elementen selber zu zaubern. Und das finde ich halt immer super geil, fand ich super. Die Story ist so meh. Ich fand halt eher die Atmosphäre und die Spielwelt halt klasse.
Okay.
Das wäre auch noch so ein Ding.
Aber der Heldensprecher ist super. Das ist die deutsche Stimme von Daniel Craig.
Ja, der ist geil.
Okay, wow.
Ja.
Bei Two Worlds 2 ist interessant, Kurga, weil du hast gesagt, du hast Two Worlds 2 nie gespielt. Ich habe Two Worlds 2, glaube ich, zweimal durchgespielt und dafür den ersten Teil nur ein paar Minuten. Genau umgekehrt.
Nee, ich habe den zweiten schon gespielt, aber ich habe den halt nach 10, 15 Stunden abgebrochen, weil ich den halt irgendwie nicht, also der ging mir irgendwie nicht so rein, muss ich sagen.
Ja, und bei mir war es umgekehrt. Also ich mochte den ersten Teil dann nicht so und hab den nur angespielt und nie weitergespielt und hab den zweiten gespielt.
Ja, interessant.
Jetzt helft ihr mir natürlich super, wenn der eine sagt, der erste, der andere, der zweite.
Dann musst du dir halt beides
beide
angucken.
Spiele getan.
Da hast du aber noch eine lange Liste der Rollenspiele, die du durcharbeiten musst.
Oh ja, vergiss es, ja. Wenn die alleine, Zeit noch da wäre, wäre auch gut, ja.
Alleine jetzt mit Gothic 2 und 3 bist du ewig beschäftigt.
Ja. Das ist schon mal. Aber selbst wenn du Arcania machen würdest, würde ich mir das angucken, weil ich mich halt auch dafür interessieren würde, was halt ein Neuling zu dem zu dem vierten Teil sagt, der ja nicht mehr wirklich ein Teil der Gothic-Reihe ist, das würde mich halt auch interessieren.
Aber das,
ne?
Also, Wichtigste hast du so vergessen. Gothic 3 Götter-Demo.
Ja, okay, das kann man wirklich weglassen. Also, das kann man wirklich weglassen. Da würde selbst ich sagen, das kann man wirklich weglassen. Da würde ich sogar Arcania vorziehen.
Okay.
Wobei, wow. Ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der gesagt hat, ich würde lieber Götterdämmerung als Arcania Gothic 4 spielen, aber nach unserem letzten gemeinsamen Durchlauf, würde ich sogar eher Arcania spielen, wahrscheinlich.
Also wirklich, wenn du gut geschriebene Dialoge haben willst in einem Rollenspiel, dann musst du Götterdämmerung spielen. also wirklich, da gab's Quests, das kannst du dir gar nicht, ich weiß nicht, wer auf diese Ideen kam, weiß nicht, da ist zum Beispiel eine Frau, der Held muss die Frau mit zum Shoppen begleiten und dann bringst du sie in eine Stadt und dann schreit sie dich permanent an, sie will jetzt eine Nordmar-Rüstung kaufen, dann will sie jetzt Schnaps haben und so richtig dumm. Und der Held ist dann so, Frauen, sagt er dann. Und das, du denkst so, wer hat das geschrieben, meine Güte? Und dann auch, wie haben die Leute das vertont auch? Und das Interessante, das sind viele gute Sprecher, die man aus Film und Fernsehen kennt, haben bei Götterdämmerung mitgesprochen, ne? Und du denkst dir so, was haben die sich wohl dabei gedacht, diesen Schwachsinn da reinzusprechen, ne?
Ja. Ja, aber zur Verteidigung des Entwicklerstudios, das war ein Studio, was noch nie ein Rollenspiel gemacht hat und das erste Mal damit mit sowas beauftragt wurde. Da kann man eigentlich, dem Entwicklerstudio kann man eigentlich nicht wirklich einen Vorwurf machen, es ist halt eher der Publisher gewesen.
Ja, klar, der Publisher trägt die Hauptschuld an der ganzen, an der ganzen Geschichte, aber ja. Ich glaube, die haben, hast du mal gesagt, Rennspiele gemacht, ne?
Ja, so, ich glaube, die hatten halt hauptsächlich eher so Rennspiele gemacht und es ist halt ein dummer Schachzug von dem Publisher, ein Studio zu beauftragen, was noch nie Erfahrung im Bereich Rollenspiel gemacht hat. Es ist wie, wenn Piranha Bytes jetzt anfangen würde, einfach ein Fußballspiel zu machen, sowas wie in Richtung FIFA oder so. Ja. Würde wahrscheinlich auch in der FIFA-Community erstmal, das würde erstmal auf ziemliches Unverständnis stoßen wahrscheinlich.
Ersten 20 Minuten lang sind dann total hart, die Gegner grätschen dich die ganze Zeit um und dann sind die letzten 70, wird es ein bisschen leichter.
Ja, genau.
Aber ich finde noch mal kurz, darf ich noch einmal die Brücke kurz zurück zu Gothic 1 schlagen?
Na klar.
Klar. So Humor in Videospielen funktioniert auch eigentlich nicht. Also es funktioniert eigentlich nie. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass bei Gothic 3 nicht funktioniert hat oder bei dem Add-on. Aber ich finde, in Gothic 1 funktioniert es. Und ich habe keine Ahnung, warum. Oder ich habe schon eine Idee, warum. Aber das finde ich total faszinierend.
Finde ich jetzt auch interessant. Wieso funktioniert Humor in Computerspielen nicht?
Ich finde, meistens funktioniert es nicht wegen der Gesichter, weil ich finde, Humor lebt ganz viel davon, wie etwas präsentiert wird, wie das Gesicht dabei aussieht, was der für Gestiken und Mimiken macht. Und die Technik ist noch nicht so weit, dass sie es gut rüberbringen kann. Und ich finde, es gibt auch eigentlich keine größeren Computerspiele zumindest, die humorvoll sind und wo das klappt.
Okay, ich finde, da muss ich wieder Witcher 3 sagen. Ne? Es gibt das ist auch eine Quest aus dem DLC, die mir gerade wieder in den Kopf kommt und ich habe mich, glaube ich, in einem Spiel noch nie so kaputt gelacht wie bei dieser Questreihe. Ja? Es gibt hier und da immer mal so Fun-Quests. Also Witcher, die Witcher-Reihe kann ich auch klar ans Herz legen. Ne? Aber ja, Gothic, da mag ich einfach diesen subtilen Humor, der einfach, oder auch dieses vom Helden einfach die Sprüche so, wenn er mal so sarkastisch wieder ist. Ne? Ja. Das mag ich halt total. Ne? Zum Beispiel bei Gothic 1 muss ich mich jedes Mal kaputt lachen, wenn der Held zu der Kneipe geht auf den See und dann sagt er, wo willst du denn hin? Und dann sagt der Held, na da rein. Weißt du, so, er ist so genervt, aber so, der bringt das so gut rüber. Da muss ich jedes Mal lachen und weiß nicht, mich catcht man mit sowas Einfachem. Ne?
Aber ich glaube, der Luke tut da auch sein Übriges. Ich glaube, für den Humor ist es gut, dass das Spiel von 2001 ist. Weil dadurch waren die gezwungen, so ein bisschen alles klobig zu machen. Es wirkt ein bisschen cartoonig. Wäre das 3-4 Jahre später rausgekommen, dann wären das so Nussknackerfressen gewesen. Und ich glaube, viele Dinge, auch vor allem der mit der Hütte vielleicht, hätten nicht mehr geklappt.
Ja, kann sein. Aber in Gothic 3 gibt es ja auch, da ist die Grafik ja schon moderner. Und da finde ich, da funktioniert das auch. Es gibt in Gothic 3 sehr viele lustige Dialoge. Ne?
Okay, dann bin ich gespannt.
Aber auch, ich muss sagen, bei... Wenn ich jetzt an Elex denke, du hast ja Elex auch gespielt, wie kam es bei dir da rüber mit dem Humor? Weil das kann ich unterschreiben, bei Elex wirkte sehr viel sehr aufgesetzt.
Ja, voll, also mir ist nichts hängen geblieben, außer einer Frau bei den Outlaws, Iron Madison, heißt die so? Ja. So eine Frau, die hält sich Sklaven und das war so gewollt lustig, aber ich fand es total peinlich.
Ich auch, das fand ich, das war einer der peinlichsten Ja, da dachtest du wirklich, es war Fremdscham. Weil es ja einfach so aufgesetzt wirkt. Das ist ganz traurig eigentlich.
Ja, aber stimmt. Ich finde, bei Elex hat es echt nicht gut funktioniert mit dem Humor. Aber das Spiel an sich war absolut in Ordnung.
Das auf jeden Fall, ja.
Gut, das wäre es, glaube ich, so von mir. Außer ihr habt noch was.
Nö, also wir sind ja auch jetzt schon wieder über einer Stunde wieder. Und wir haben es hier so in der Tradition, dass der Gast das Schlusswort hat. Deswegen, also ich finde mich, ja, du hast gleich das Schlusswort. Ich würde aber sagen, war echt cool, dass du heute mal dabei warst. War eine interessante Talkrunde. Und ja, Kurga, hast du noch irgendwas zu sagen?
Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Auch wenn ich kurz weg musste, es tut mir sehr leid. Aber das können wir echt gerne wiederholen. Vor allem, wenn du dann mit Gothic 2 durch bist. Ich werde mir die Videos dazu auf jeden Fall angucken bei dir. Und das, glaube ich, kann ich jedem von euch, der jetzt hier den Podcast hört, auch empfehlen.
Absolut.
Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und wie gesagt, von mir auch herzliches Dankeschön fürs dabei sein, lieber Detail, lieber Matze. Und ich gebe dir jetzt das Schlusswort.
Ja, danke. Also dann bedanke ich mich auch nochmal ganz recht herzlich für die Einladung. Ich bin auch ein bisschen froh, dass es rum ist. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt insgesamt. Ja, dann sage ich nochmal, schaut bei meinem Kanal vorbei. Ein Werbeblock zum Schluss muss dann doch noch sein. Detailliebe, er ist sehr, sehr gut.
Ist in der Beschreibung verlinkt natürlich.
Nee, ansonsten hat echt Spaß gemacht und ich komme nach Gothic 2 auch total gerne wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.